Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen.
Hallo Anja, ich freue mich auch.
Wir haben es heute mit dem Start in die Passionszeit zu tun. In Vocavit heißt der Sonntag, den wir heute besprechen wollen, oder der Sonntag, dessen Predigttext wir besprechen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ein Verweis auf das Ende der Passionszeit. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8b. Und markiert den Wochenspruch für die Woche, die mit Invokavit beginnt. Der Predigttext ist dem Buch Hiob entnommen. Und wenn ich mich nicht total irre, haben wir Hiob noch nicht auf Agenda gehabt, richtig?
Wahrscheinlich nicht als Perikopentext, aber wir haben schon mal auf Hiob-Texte verwiesen. Das haben wir schon mal gemacht.
Ich bin total gespannt, was wir rausholen aus dem Text. Ganz, ganz interessanter Text aus der Rahmenhandlung, aus der Rahmenerzählung des Buches Hiob. Das ist nämlich aus Hiob 2, die Verse 1 bis 13. Du liest uns den Text in gewohnter und bewährter Weise. Sag doch noch, welche Übersetzung du gewählt hast und dann lauschen wir auf deine wundervolle Stimme.
Genau, ich lese nach der Basisbibel.
Schön.
Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor dem Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und trat vor den Thron des Herrn. Da fragte der Herr den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Ich habe die Erde durchstreift, ich war mal hier und mal dort. Der Herr fragte den Satan weiter: Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Doch der Satan antwortete dem Herrn: Haut für Haut. Ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Aber strecke doch noch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan: Gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du dich noch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, so dass du stirbst. Da antwortete er ihr: Dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei allem ließ Hiob sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Drei Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Sie kamen zu ihm, jeder aus seinem Heimatort. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach, Zophar aus Naama. Sie hatten miteinander verabredet, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Da brachen sie in lautes Wehklagen aus. Jeder von ihnen zerriss sein Gewand und streute sich Staub auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war.
Vielen Dank.
Gerne.
Das Buch Hiob besteht aus einer Rahmenhandlung, das habe ich schon am Anfang gesagt. Der Rahmenteil sind die Kapitel 1,1 bis 2,13 und 42, Vers 7 bis 17. Und da geht es um das Schicksal des frommen Hiob, der all das, was ihm widerfährt, erduldet. Das Ganze ist als Prosa verfasst und dann fällt auf, dann kommen Rede und Gegenrede. Die Reden Hiobs und seiner Freunde, die auch die Reden Gottes, das sind poetische Texte. Und dann nochmal ein Blick, wie es Hiob am Ende ergangen ist, als Prosatext. Wie alt der Text ist, ist nicht ganz klar. Das Alter ist umstritten, aber es deutet einiges darauf hin, dass es nachexilisch ist. Also dass das Volk Israel diese Verbannungszeit, diese Zeit nicht in der Heimat zu sein, gut kennt. Und das ist ja auch die Zeit, in der die Weisheit so in die Krise kommt. Wenn man mal auf Psalm 1 guckt, war man immer davon ausgegangen, wer fromm ist und wer ein gutes Leben führt, oder wer fromm ist, der wird ein gutes Leben führen, so rum. Wer also sich an die Satzung Gottes hält und ein gottesfürchtiges Leben führt, dem wird es gut ergehen und alle anderen werden zugrunde gehen. Aber dann sind Krankheit und Leid plötzlich nicht mehr zwingend Strafe für Sünde und Vergehen, sondern plötzlich merkt man, egal wie fromm ich bin, auch in meinem Leben gibt es Einbruch von Leid und von Elend und von Not. Das nennt man so die Krise der Weisheit. Und da passt eben dieser Hiob-Text total gut rein, der am Ende keine Lösung bietet, die für alle akzeptabel ist. Am Ende bleibt es ein Text, über den man im Gespräch bleiben muss und immer wieder darum ringen muss, was bedeutet das heute in meine Situation hineingesprochen. Dieser Text ist kein Unikat, den gibt es auch schon wahrscheinlich in Babylon und Ägypten, also ähnliche Texte, ähnliche Erzählungen. Und er ist natürlich auch Inspiration gewesen für weitere Weltliteraturen. Goethes Faust ist ja stark inspiriert. Zumindest der Dialog zwischen Gott und Satan, dem Satan, ist ja stark inspiriert davon. Lea, sind jetzt viele Verse gewesen, 13 genauso viel wie der Text in der letzten Woche, also wieder so ein langer Text. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, über die ich gerne mit dir noch sprechen möchte, aber erstmal die klassische Frage, wo bist du angedockt, wo gehst du in Resonanz oder vielleicht auch in Abwehr in diesem Text?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es so viel ist, was mich da beschäftigt. Also ich finde, jeder oder jede Person und Gott, die da auftaucht, die könnte man weiter verfolgen. Also Gott darin ist spannend und interessant und auch fragwürdig in manchen. Satan ist da der Störenfried ist so eine krasse Figur. Dann aber auch die Frau von Hiob finde ich in verschiedene Weise interessant. Einmal, weil ich so angedockt bin, dass ich halt dachte, da passiert so einem Paar etwas. Das Schlimmste, was einem Paar passieren kann, sie verlieren alle Kinder, beide hochtraumatisiert. Und jetzt in diesem größten Leid, jetzt kommt ja noch eben das zweite hinzu, dass es jetzt hier von Kopf bis Fuß diese Geschwüre hat. Und anstatt, dass die Person, die dir jetzt am meisten Halt geben müsste, die meiste Solidarität für dich haben müsste, dass also die Person, die dir eigentlich am nächsten steht, dann noch die Einsamkeit potenziert. Und das machen beide. Also Hiob rettet nicht sie und sie kann ihm nicht beistehen, sozusagen. Und das Krasse ist aber auch die Leserlenkung, ne? Also das Leid von der Frau von Hiob ist ja eigentlich nicht Gegenstand von Hiob. Die hat ja einen relativ kurzen Auftritt. Also die Ehefrau von Hiob, da muss ich mal sehr drüber nachdenken. Und ich habe schon ein oder zweimal eine Predigtserie gemacht zum Thema Freundschaft. Und da ist auch immer eine Predigt, wo es um Hiob 2, 11 bis 13 geht. Und auch am Schluss, das Interessante ist ja, dass am Schluss Hiob Fürbitte tut für seine Freunde. Ja. Und hier machen die ja noch so eine großartige Figur. Also hier legen sie eine Strecke zurück, um für ihren Freund da zu sein. Sie unterbrechen ihren Alltag und ihr Alltagsgeschäft, kommen dahin. Sie delegieren auch nicht ein, sondern sie kommen zu dritt und sie schmeißen für Hiob ihre Pläne um und sind dann aber so tief angefasst und auch so zerrockt, dass sie eben ihre Gewänder zerreißen und dass sie dann 7 Tage die Tiefe, also diese tiefe Trauer da wahrnehmen und 7 Tage und 7 Nächte erstmal schweigen. Das Problem wird ja erst, wenn sie den Mund aufmachen. Aber da machen sie ja erstmal noch eine wahnsinnig gute Figur, die Freunde. Und es zeigt auch, hier war so ein Mann von Welt, der war vernetzt, ne? Der hatte so ein Netzwerk. Und die Freunde machen das auch wieder so. Also das finde ich, diese Rahmenerzählung von Hiob ist auch eine spannende Erzählung rund um das Thema Freundschaft. Insbesondere auch, weil am Schluss Hiob sich als so guter Freund erweist und für sie bittet. Da bin ich natürlich auch angedockt. Auch im Bereich der Seelsorge ist ja 7 Tage und 7 Nächte zu wissen, das Schlimmste, was ich jetzt machen kann, ist den Mund aufzumachen. Aber ich kann da sein, ich kann mich dazusetzen, ich kann dabei bleiben, ich kann nicht versuchen, Worte zu finden, muss ich mal an Atze Schröder denken, der sagt doch immer dieses einfach mal die Fresse halten und das ist ja das, was die da so machen, ne? Und wie gut, ja, dass sie das tun. Ja, ansonsten ist es natürlich theologisch einfach spannend, ist mir auch das erste Mal aufgefallen, dass ja quasi Satan Gott verführt. Ja, also genau. Umsonst hast du mich verführt, grundlos den Hiob zu verschlingen. Ja. Und das ist natürlich spannend und dazu hat der Rüdiger Lux in dem Buch Hiob im Räderwerk des Bösen, biblische Gestalten von der Evangelischen Verlagsanstalt eben geschrieben, dass der Erzähler oder der Autor von Hiob sich total der Berechenbarkeit Gottes entzieht. Also der Erzähler Hiobs entzieht Gott aller eindeutigen Berechenbarkeit. Er macht ganz ernst mit dem Bilderverbot in Exodus 20, Vers 4 oder Deuteronomium 5, Vers 8. Und da dachte ich, das ist auch der Link, ja, nochmal zum Hohenlied der Liebe. Also dieses, was wir erkennen können, ist sowieso nur Stückwerk. Ja. Aber dass der Autor vom Hiob-Buch das so durchdekliniert, dass wir Gott nie berechnen können, das fand ich irgendwie nochmal ganz spannend. Ja.
Ja. Also bevor ich sage, was mich so beschäftigt, will ich ganz kurz eine Lanze brechen für die drei Freunde. In meiner Vorbereitung habe ich natürlich ein bisschen über das gesamte Buch nachgedacht, also jetzt nicht en Detail, sondern so natürlich den groben Entwurf des Buches. Und ich kenne den Ärger über die Freunde so gut, weil ich das auch schon so oft erlebt habe, dass dann Menschen mir erklären wollen, wo das herkommt, was ich so erlebt habe. Und diesmal ist mir aber aufgefallen, eigentlich machen die Freunde nichts anderes, als auf Spurensuche zu gehen. Und gute Freunde tun das auch. Und das ist schon sehr ernsthaft. Natürlich ist das Ganze poetisch und weil es eben poetisch ist, ist es auch jetzt keine leichte Kost. Also es ist jetzt nicht was man mal eben so dahin und liest. Und ich bin auch in der Vorbereitung angeregt worden durch einen Kommentar, sich mal die einzelnen Reden, nicht jetzt, aber so grundsätzlich mal die einzelnen Reden nochmal wirklich einzeln und mit Zeit anzuschauen und sie als einzelne Reden auch sacken und wirken zu lassen und zu erkennen, wie ernsthaft die Freunde wirklich ringen, um zu verstehen, wie kann dieses unfassbare Elend passieren. Denn auf die Idee, dass irgendwie Gott dahinter stecken könnte, kann man, und damit haben wir es ja wieder mit der Krise der Weisheit zu tun, kann man eigentlich nicht kommen. Nach altem Verständnis kann es nicht sein, dass Gott schuld ist an dem Ganzen. Es muss irgendwas sein, was in dir selbst liegt, Hiob. Also lass uns mal gucken. Vielleicht können wir es dann auch wieder gut machen. Ne? So, das ist ja auch, was dahinter steckt.
Die sind alle, in der Transaktionsanalyse würde man sagen, die sind alle in ihrem Bezugsrahmen. Ja. Auch die Frau. Und das kann man denen nicht vorwerfen. Nee. Die sind alle in unserem Bezugsrahmen. Ja? Ganz genau. Und es geht natürlich, die Krise der Weisheit, da geht es ja um eine Bezugsrahmenerweiterung. Also zu sagen, das, was wir eigentlich immer denken, gehört haben, für uns angenommen und adaptiert, das muss ja eigentlich verändert werden. Mhm. Ja? Und darum sind das auch alles so interessante Figuren, auf jeden Fall, das stimmt. Und darum nimmt mich das auch für die Hiob-Erzählung so ein, dass am Schluss einfach nicht nur noch gesagt wird, okay, das sind jetzt Vollpfosten, fertig, aus, sondern dass die ja durch Hiob, also wie gesagt, dass er ja Fürbitte tut für sie und daraufhin verändert sich auch das Leben von Hiob. Also der Segen kommt zurück, nachdem er für seine Freunde eingetreten ist.
Ja.
So.
Das beginnt ja die Passionszeit, habe ich ja zu Beginn gesagt. Und es beginnt auch die 7 Wochen ohne Aktion der evangelischen Kirche. Und die Leute, die dieses Jahr leuchten, 7 Wochen ohne Verzagtheit. Und ich habe mich natürlich gefragt, was soll denn das? Warum dieser Text zu Beginn der Passionszeit? Und ich weiß, dass diese Fastenaktion sich schon immer auch mit den Texten verbindet, die in der Passionszeit zu predigen sind. Und das ist ja jetzt, also 7 Wochen ohne Verzagtheit, ganz ehrlich, es fällt mir jetzt nicht sofort auf den ersten Blick ein. Und dann habe ich gedacht, doch, die Sonntagsfrage, es gibt in diesem Passionskalender der evangelischen Kirche immer diese Sonntagsfrage und die lautet für den Sonntag in Vokavit, was will ich mal genauer beleuchten?
Ach ja.
Und das ist ja in Bezug auf diesen Text total spannend, mir eine Figur auszusuchen aus dieser Rahmenerzählung, darum geht es ja erstmal nur, aus dieser Rahmenerzählung eine Figur anzugucken, was du ja eben auch schon gesagt hast, das sind so viele spannende Figuren, denen nachzugehen würde sich ja lohnen. Und vielleicht wäre das so was, was man mal machen sollte. Ich persönlich bin tatsächlich bei Ha-Satan hängen geblieben. Das war für mich so eine spannende Figur, der also imstande ist, Gott zu verführen, ihn zu verlocken, dass Hiob das, also in dem Buch Hiob das erzählt wird, dass der, ich bin ihm jetzt noch nicht total auf die Spur gekommen, aber ich merke, ich kenne in meinem Leben ja auch so, was ich meine Dinge gut und dann kommen aber Sachen, die es nicht gut machen, ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht, so. Und in meinem kleinen Wörterbuch zum Alten Testament, da, oder zur hebräischen Bibel, da steht drin, dass man das auch übersetzen kann, der Hindernisse in den Weg legt. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass die Geschichte von Bileam und dem Esel, die in Buch Numeri erzählt wurde, dass der Engel des Herrn, also der sich Bileam in den Weg stellt oder dem Esel in den Weg stellt, dass da Ha-Satan steht. War mir nicht bewusst, war für mich neu. Und das fand ich total interessant. Also ihn erstmal als einen zu sehen, noch nicht als den Ankläger, noch nicht als den Verleumder, so wird er uns immer erzählt, ne? Sondern erstmal als den, der dir Hindernisse in den Weg legt. Und Hindernisse kennen wir in unserem Leben ja wahnsinnig viele. Und jetzt mal, ich will gar nicht Also ich merke, dass mein Fokus gar nicht so sehr auf dem großen Leiden des Hiob liegt, sondern vielmehr auf dieser Geschichte, dass da einer unterwegs ist, hier also eine Figur unterwegs ist, Hasatan genannt, die dafür da ist, Hindernisse in den Weg zu legen. Was für ein abgefahrenes Ding. Daraus könnte man großartige Filme oder vorher zuvor Romane schreiben. Also da merke ich, das hat mich berührt. Also ich glaube nicht, dass ich, ich werde eh nicht predigen an dem Sonntag, ich habe mal Predigt frei, aber ich würde, wenn ich das predigen würde, den Text, würde ich glaube ich nicht darüber predigen. Aber ich weiß, dass das Nachdenken über diese Figur mich sehr weiterführen würde. Glaube ich.
Ja, auch diese Dynamik von dieser Figur, ne? Er macht ja sehr auf unschuldig, ne? So als wäre er einfach, als wäre er ein Spaziergänger, ein friedlicher Spaziergänger, der einfach mal so ein bisschen durch die Erde streift, ja. Und also, es ist so eine meisterhaft gespielte Harmlosigkeit, sagt der Rüdiger Lux. Ja. Das fand ich irgendwie gut, ja. Und er schweigt sich ja auch hier in Kapitel 2 über seine Niederlage aus, ne? Ja. Dass Hiob dieses ganze Leid erfahren hat, die ganzen Viehherden und dann eben das Krasse, die ganzen Söhne und Töchter und kein Wort über diese Niederlage. Ne? Ja. Und da war ich sofort erinnert, ich möchte jetzt nicht Querdenkern gleichsetzen mit Bösen oder so, ne? Aber zu sagen, das war ja auch diese Dynamik, ne? Ja, wir gehen doch hier eigentlich nur friedvoll spazieren und dass wir dann jetzt hier zufällig irgendwie vor den Grundstücken von PolitikerInnen sind und die da belagern, ja sorry, ne? So, also diese Dynamiken sind halt schon krass.
Ja,
und
total.
Das ist halt auch, und darum ist dieser Störenfried, dieser Durcheinanderbringer, der Hindernisse in den Weg legt, einfach natürlich eine wahnsinnsinteressante Figur.
Ganz genau.
Naja, und es gibt in dieser Geschichte, habe ich gelesen, halt auch zum Beispiel, auch ich glaube von Augustin, den Ansatz, naja, war jetzt die Frau quasi so eine Gehilfin von dem, ja? Also war die so eine Assistentin von Satan. Und da muss man ihm halt sagen, da tut man ihr Unrecht und da ist man dann auch sofort erinnert an Urgeschichte, wie dann irgendwie die Schlange und Eva und so weiter und so fort. Und da fand ich eben bei Rüdiger Lux, um nochmal ihn irgendwie hier zu nennen, der hat eben halt auch nochmal so eine Lanze gebrochen für die Frau, dass man das auch ganz anders übersetzen könnte. Also auch, dass sie im Prinzip auch nochmal sagt, okay, also wenn du noch an Gott immer noch festhältst, dann ist es ja auch dieses Spiel, dass Segnen und Fluch das gleiche Wort haben könnte. Also man könnte ja auch wirklich sagen, also wenn du immer noch an Gott festhältst, dann preise Gott und stirb. Das macht sie schon. Sie hält Hiob für tot geweiht. Das ist ja ihr Fehler aus wahrscheinlich Hiobs Perspektive. Aber man kann eben, also man muss diese Frau auch gar nicht so negativ irgendwie so darstellen. Das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant.
Ja. Ja, bei diesem Segen und Fluch, da bin ich auch hängen geblieben. Barach ist in der absoluten Mehrheit der Bedeutung in der Bibel Segen. Immer. Es gibt irgendwie 7 Bibelstellen und 4 davon stehen im Buch Hiob. 7 Stellen in der gesamten Bibel, in denen dieses Wort Barach als Fluchen übersetzt wird. Und das finde ich total krass. Alle anderen Stellen, und das, wenn man sich halt das im Wörterbuch anguckt, das habe ich natürlich gemacht, dachte ich, muss mal nachgucken. Ich hatte davon schon mal was gehört und hatte darüber auch schon mal gesprochen, aber natürlich alles weg, muss nochmal das auffrischen. Ist in diesem gesamten, also im Gesenius, ne, ist in dem gesamten Artikel, ist es ein winziger, ich habe den richtig suchen müssen, an welcher Stelle steht denn das jetzt mit dem Fluch? Also Barach ist die Wurzel, was macht man jetzt damit, ne, so. Also und das ist unter der Nummer 4, wer nachschlagen will, da steht dann was dazu. Das fand ich ganz, ganz stark. Da steht, das kann man auch übersetzen mit den Abschied geben. Und dann aber als Euphemismus. Also ein bisschen Ironie ist dabei. Gib Gott den Abschied. Und das hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also könnte man ja auch sagen, verabschiede dich von dem, was du bisher für wahr und richtig gehalten hast. Und dann verabschiede dich auch vom Leben. Es ist eh vorbei. Und dann finde ich natürlich spannend, wie Hiob ihr antwortet, dummes Gerede. Und ich ärgere mich über, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir eigentlich auch das Böse annehmen. Also aber... Das ist nicht normal, das ist nicht menschlich. Und daran sehen wir, dass Hiob, spätestens da sehen wir, wenn wir mal von seinem großen übermenschlichen Reichtum absehen, spätestens da sehen wir, dass Hiob eine Kunstfigur sein muss, weil kein Mensch, das glaube ich einfach, ich glaube das nicht, dass ein Mensch, der so sehr in die Not geraten ist und dessen nächster Anverwandter, der noch lebt, ihm sagt, du stirbst jetzt ohnehin. Also nimm den Abschied und geh. Ja, so. Dass der dann noch sagt, dummes Gerede. Wir nehmen alles von Gott, Gutes kriegen wir, empfangen wir. Und das ist ja auch so spannend, ne? Gutes bekommen wir, das ist passiv. Und Böses nehmen wir an, das ist aktiv. Da denke ich mir, nee, also das ist, mag vielleicht erbaulich wirken, aber in echten Krisenzeiten, also wenn ich so in den Iran, in die Türkei, nach Syrien schaue, in die Ukraine, Afghanistan, da kann ich den Leuten nicht sagen, wenn du bisher Gutes genommen hast von Gott, dann nimm das Böse bitte auch an. So, also Nein. Das wäre zynisch. Deswegen glaube ich, dass, also diesen, wenn ich mir das jetzt in Farben markieren würde, wäre das eine rote Farbe, ja, weil ich dann sagen würde, da ist jetzt wenig Hoffnung oder das ist jetzt nicht was, was ich meiner Gemeinde weitergeben möchte oder weitergeben würde. Und dadurch, dass die Zeit so unfassbar rennt, habe ich gedacht, ich will mal mit dir jetzt mal ganz fokussiert sein. Ich möchte wissen, wozu brauchen wir die Hiob-Erzählung? Und daraus können wir vielleicht schließen, was ist das Evangelium des Textes? Also warum muss Hiob in der Bibel stehen? Oder könnten wir auch darauf verzichten?
Also ich glaube, dass, also ich komme ja sehr daher zu sagen, Hiob, der Name fragt schon, wo ist der Vater? Mhm. So.
Ja.
Und da bin ich bei einer Frage, die ich in dieser Welt auch habe, ne? Wo bist du, Gott?
Ja.
So, und natürlich arrangiere ich mich immer mehr damit, dass ich weiß, diese Warum-Fragen, die werden erst im Jenseits aufhören.
Mhm.
Und trotzdem merke ich, da ist eine Erzählung, die am Schluss den Vater wieder findet und etwas von diesem Vater erkennt und dadurch auch wieder Segen ins Leben reinkommt. Ein unfassbarer, großer Segen.
Aber erst am Ende des Buches.
Erst am Ende, mhm. Ja, genau.
Ja, okay.
Und ich glaube, das ist wichtig.
Ja, ja.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass Hiob nicht bei Hiob 2 aufhört, ja?
Mhm.
Sondern dass es um dieses Durchringen und Durchzweifeln geht. Und für mich ist schon, ich glaube, ich muss da was zitieren aus dem Rüdiger Lux-Buch.
Sehr gern.
Ja, Seite 129 geht's los. Sein, also Gottes, ja, Gottes letztes Wort dem Satan gegenüber heißt nicht Tod, sondern Leben. Deswegen ist es auch in den dunklen Stunden immer noch hoffnungsvoller, sich ganz und gar Jahwe, dem Gott des Lebens, anzuvertrauen, als sich ausschließlich in der Hand des Bösen zu wissen. Hiob tut dies. Seine Gottesfurcht und seine Hoffnung, die er auf Jahwe setzt, sind so stark, dass er selbst das Böse nicht dem Bösen überlässt. Keinen Quadratzentimeter dieser Erde und keine Minute seines Lebens, keine Widerfahrenes und keine Erfahrung gibt er dem Satan preis. Für ihn ist Gott alles in allem, 1. Korinther 15, 28, und daher auch alles in Gott. Und deswegen ist nichts hoffnungslos. In diesem Festhalten am konsequenten Monotheismus hat sich Hiob letztlich stärker erwiesen, als es der Satan ist.
Ja, ist toll.
Mhm. Und das finde ich schon unheimlich berührend. So. Also das Hiob, du hast natürlich eine fiktive Figur, völlig klar, der ist ja von Anfang an überzeichnet, ja, in allem,
ja, ja.
Auch mit dem Reichtum, mit allem, ja. Aber selbst das Böse wird dem Bösen dich überlassen, so, ja. Und er gibt nichts dem Satan preis. Für ihn ist Gott alles in allem. Und in diesem Festhalten am konsequenten Monotheismus hat sich Hiob letztlich stärker erwiesen, als es der Satan ist. Und ich glaube, dass es immer noch Hoffnung gibt. Und das schließt an, finde ich, an, die Liebe ist das Größte.
Ja. Yeah.
So, da schließt es für mich an. Und Hiob tut es jetzt natürlich in einer krassen Geschichte gegenüber der Gottesbeziehung, gegenüber Gott. Und ich finde, Hiob ist so wichtig, weil ich so froh bin, dass wir heute nicht mehr dem Tun-Ergehen-Zusammenhang unterliegen, wenngleich ja die Welt oftmals genau noch so funktioniert. Ich gebe, damit du gibst.
Ja, genau.
Das ist ja die Moralstufe, auf der die Welt funktioniert. Und das Glaube eben so nicht ist. Das ist ja, also wenn man jetzt sagt, dass die moderne Übersetzung von der Tun-Ergehen-Zusammenhang passt mit Gott nicht, ist doch das Glaube und dieses Ich gebe, damit du gibst, nicht matcht. Und das ist auch das, was angesprochen wird mit diesem Haut um Haut. Das ist ja aus dem Handel. Tierhäute wurden gehandelt und es braucht ein Äquivalent. Und das ist ja das, was Satan hier so macht, ne? Dass es immer diesen Ausgleich gibt, ja. Und da finde ich, wir haben es ja jetzt gerade nochmal gesehen, auch übrigens ist ja dann auch der Krieg 1 Jahr und 2 Tage alt. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir diesen Text predigen. Und dass diese ganze Rechnung Wandel durch Handel mit Russland komplett nach hinten losgegangen ist, das ist ja das, was wir jetzt seit 1 Jahr erleben. So.
Ganz genau.
Und auch dieses Verrückte, dass sich dieses Ich gebe, damit du gibst, gar nicht zwischen Ukraine und Deutschland jetzt irgendwie stattgefunden hat, sondern wir haben gesagt, okay, wenn Amerika gibt, dann geben wir auch und so weiter und so fort. Jetzt will ich aber, wie gesagt, auch wieder nicht die Panzerlieferungen irgendwie besonders heilig sprechen. Aber ich glaube, deswegen ist dieses Hiob-Buch so wichtig, dass es einlädt, darüber nachzudenken, dass wir Gott nicht in irgendeinen Rahmen pressen können. Dass sie es erkennen, immer nur Stückwerk bleibt, aber dass es sich lohnt, eben selbst das Böse nicht dem Bösen zu überlassen. Ja.
Wenn man jetzt in der hebräischen Bibel nachschaut, dann steht ja Hiob erst hinter Jesaja oder ich glaube hinter Jesaja erst oder hinter Jeremia sogar. Also jedenfalls hinter dem Psalm, während das ja in den deutschen Bibeln vor dem Psalm steht. Und wenn man jetzt überlegt, also der Bezug zu Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so, ne? Und dann aber Hiob dazu, also davor kommt die Hiob-Erzählung, in der uns klar gemacht wird, nee, es gibt einfach diesen Tunagen-Zusammenhang nicht mehr, von dem wir uns immer genährt haben. Ich frage mich, ob das nicht wirklich günstiger wäre, jetzt sind unsere Bibeln so aufgebaut, aber ob wir vielleicht auch das nochmal, oder ob man das in der Predigt nochmal sagen könnte oder andeuten oder zumindest mitdenken, dass eigentlich klassischerweise nach hebräischem, nach jüdischem Denken diese Geschichte, in der klar ist, du kannst nicht alles erklären in der Welt, dass das bewusst nach dem Psalm kommt. Also das finde ich, ist so ein Gedanke, den ich nochmal habe. Und damit bekommt für mich jedenfalls das Hiob-Buch auch nochmal eine neue Bedeutung, nochmal eine stärkere Bedeutung, die mich wirklich auch mehr in dieses Stückwerk hineinnimmt, das wir für letzte Woche besprochen
und
haben.
Ja, also finde ich gut zu sagen, dass also zu gucken, wie ist die hebräische Bibel aufgebaut und wie ist da so das Denken dazu. Und ich dachte, das in der Passionszeit mal auszuhalten, dass sich Gott aller eindeutigen Berechenbarkeit entzieht und dass Passion auch Leiden heißt. Ja, und
so stirbt Jesus auch. Jesus stirbt am Kreuz nicht in dem Wissen, in 2 Tagen bin ich wieder da.
Ja, also.
Also jedenfalls erzählen das die Evangelien. Die Evangelien zumindest, jetzt nicht alle, aber es wird ja doch. In welchem Evangelium sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Matthäus, oder? Vielleicht sogar Matthäus und Markus?
Ja, es könnte sein. Ja, es guckt selber nach. Ich will nur sagen, dass Johannes ist ja ohnehin ein eher abgehobener Evangelist, der das Ganze ein bisschen glorioser darstellt, für meine Begriffe ein bisschen philosophischer. Aber diese Erzählungen, die mir so richtig unter die Haut gehen, das sind die, in denen ich erlebe, dass die Passionszeit endet mit einem Tod und noch nicht mit dem großen Halleluja. Das Halleluja kommt erst am Ostersonntagmorgen, für uns Ostersonntagmorgen. Also erst an dem Tag der Auferstehung. Ich finde das wichtig, weil du sagst, aushalten. Ja, tatsächlich muss man das auch manchmal einfach aushalten.
Ja, also wir haben so oft stark gemacht, Gott ist ein Geheimnis, Gott ist ein Mysterium. Und da finde ich, ist halt Hiob wirklich einer, der das, oder die Hiob-Erzählung ist eine, die das wirklich durchbuchstabiert. Ja, und das ist für mich so ein bisschen der Link jetzt zur Passionszeit. Ich weiß, das Proprium des Sonntags ist ja, glaube ich, da geht es um die Macht und Kraft von Verführung sozusagen, glaube ich. Ne? Mhm. Und da ist halt, wie gesagt, auch der interessante Aspekt, dass hier der Autor sich traut, einen Gott eben darzustellen, der sich verführen lässt. So, und der beim zweiten Mal sogar noch gar nicht klüger ist. Der gibt zwar auch den Rahmen vor, der behält die Souveränität, das Leben darfst du ihm nicht antasten. Er hat das letzte Wort, der hat das erste und das letzte Wort gegenüber Satan oder dem Störenfried, das ist ja noch gar kein Eigenname. Ja, also genau, also dieses, dass man Gott auch, also dass Gott einfach durch und durch Geheimnis bleibt, ja. Und trotzdem ist ja unsere Hoffnung ganz auf den Ostermorgen ausgerichtet, ne?
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank wissen wir das. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, schnell Markus und Matthäus erzählen, dass Jesus verzweifelt ist, warum hast du mich verlassen? Lukas ist, in deine Hände lege ich meinen Geist.
Ja, und davor dieses, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, das finde ich auch immer so.
Genau, aber es ist nur Lukas, ne? Ich glaube, ne, ist egal. Letzter Satz, Lea, weil die ist wieder eine lange Folge. Letzter Satz, hast du eine Überschrift für deine Predigt schon? Weißt du schon, was du...
Ich predige ihn ja auch nicht, wir haben Familiengottesdienst.
Ach so, guck. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Also angenommen, du würdest ihn predigen. Vielleicht, das, was du von dem Lux heißt, der, ne?
Wie ist der? Ja, den muss man sich unbedingt kaufen hier. Rüdiger Lux, Hiob.
Rüdiger Lux.
Im Räderwerk des Bösen, biblische Gestalten.
Ja, und der sagt doch, das Leben, dieses lange Zitat, das du vorgelesen hast,
Gottes letztes Wort dem Satan gegenüber heißt nicht Tod, sondern Leben. Deswegen ist es auch in den dunklen Stunden immer noch hoffnungsvoller, sich ganz und gar Jahwe dem Gott des Lebens anzuvertrauen, als sich ausschließlich in der Hand des Bösen zu wissen.
Genau, ja. Ganz genau. Und das, ich glaube, wenn ich das predigen würde, wäre meine Überschrift, das letzte Wort hat das Leben. Oder das letzte Wort ist Leben, vielleicht so. Ja, soweit. Gibst du noch einen klugen Schlussgedanken, den du loswerden möchtest?
Na, steil wäre auch zu sagen, nichts ist hoffnungslos, ne? Ja. Und deswegen ist nichts hoffnungslos. könnte auch eine Überschrift sein.
Ja, und deswegen ist es ist eine schöne Überschrift und deswegen ist nichts hoffnungslos. Ja. Wenn ich so an die drei Slides denke oder an die zwei Slides bei Instagram, wäre hoffnungslos nicht der richtige Slide, aber wir würden sicherlich was finden. Ich sage jetzt einfach mal, ist genug für heute, es reicht. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?
Wir wünschen allen ganz viel Inspiration.
Wir wünschen allen, danke, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau das, Inspiration, Segen, Segen, Segen und viel Leben und Hoffnung. Bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.